Also es kommt sehr viel Positives zurück, auch von den Patienten, wenn man reinkommt. Was sie machen, das ist toll, gut, dass es sie gibt. Also es kommt sehr viel Positives. Und gerade so im Freundeskreis, die sagen, was du machst, das sage ich, ja, es ist, ich habe für mich festgestellt, es ist nicht schlimm. Es ist zwar traurig und manche Prozesse ziehen sich auch lang hin und sind wirklich teilweise schwer zum Aushalten, aber ich für mich kann das gut verarbeiten. Also es ist immer traurig, ein Abschied ist immer traurig und wenn jemand gehen muss, aber es ist nicht schlimm.
Hallo und herzlich willkommen zu Hochpalliativ, dem Podcast durch die Höhen und Tiefen der Palliative Care in Österreich. Ich bin Eva, Professorin für Palliativmedizin und neben mir sitzt Lea, Palliativmedizinerin in Ausbildung. Hallo liebe Lea.
Hallo Eva. Wir befinden uns beide an unterschiedlichen Punkten in unserer Karriere, aber wir teilen eine Leidenschaft, mit so vielen Menschen wie möglich über Palliative Care zu reden.
Und heute haben wir einen ganz besonderen Gast, nämlich Frau Magister Ursula Schäff. Uschi, magst du dich vielleicht kurz selbst vorstellen?
Ja, gerne. Mein Name ist Ursula Schäff oder nenne mich Uschi. Ich bin Ehrenamtskoordinatorin auf der Palliativstation im AKH in Wien. Ja.
Und wie bist du auf die Idee gekommen? Also Ehrenamt in allen Ehren, sagt man ja immer. Du hast ja noch andere Hintergründe und Talente und Berufsbezeichnungen. Wie bist du auf die Idee gekommen, ehrenamtlich im Palliative Care Bereich tätig zu werden?
Das war eine ganz persönliche Erfahrung, weil eine meiner besten Freundinnen ist 2017 im Alter von 51 Jahren am Kleinhirntumor gestorben. Sie wurde in München im Palliativkrankenhaus behandelt für 6 Wochen und dann kam sie in ein Hospiz und verblieb dort über 6 Monate. Und ich habe sie in der Zeit öfters besucht und habe gemerkt, wie ich so mit meiner eigenen Hilflosigkeit konfrontiert worden bin und auch mit meiner eigenen Sprachlosigkeit. Und in dem Hospiz haben mich diese Hospizbegleiterinnen, die dort tätig waren, mir diese Angst genommen oder mir auch gesagt, man kann nichts falsch machen. Wichtig ist einfach die Präsenz und Dasein. Ja, und ich habe sie dann, wie gesagt, über einige Zeit bis immer wieder besucht, bis sie eben auch am Schluss gar nichts mehr reden und sprechen konnte. Aber ich habe gemerkt, wenn ich da war und ihr ein Gedicht vorgelesen habe, hat sie sich irgendwie gefreut. Ja, und mit dieser Erfahrung habe ich mir überlegt, kann ich das vielleicht auch? Und habe mich hier in Wien erkundigt, was man denn machen muss, um ehrenamtlich tätig zu sein in diesem Hospizbereich. Und da gibt es halt verschiedene Voraussetzungen.
Magst du davon ein bisschen erzählen, wie das geht, die Ausbildung zur Ehrenamtlichen?
Ja, also es gibt den Dachverband Hospiz in Österreich und der sagt, dass man, wenn man in diesem Bereich tätig sein will, braucht es eine Ausbildung und zwar den Lebenssterben-Trauerbegleiter-Kurs. Der wird in Wien angeboten vom Kardinal-König-Haus und von der buddhistischen Religionsgemeinschaft. Und der umfasst so 80 bis 120 Wochenstunden und geht über 3 bis 5 Monate, einmal in der Woche und 3 bis 4 Wochenenden. Und in diesem Kurs wird man eigentlich mit den wichtigsten Fragen in diesem Tätigkeitsfeld konfrontiert. Und vor allem geht es auch um Selbsterfahrung. Also welche Erfahrung hat man mit dem Tod gemacht? Wie kann man damit umgehen? Wo sind große Ängste und Nöte? Also man lernt, es ist ein sehr breit aufgestellter Kurs. Und nachdem man diesen Kurs absolviert hat, muss man noch ein 40-stündiges Praktikum machen in einer palliativen Einrichtung. Das kann sein die Caritas, die kann sein ein Caritas Soziales, es kann sein in irgendeinem Krankenhaus oder in einer sonstigen Einrichtung. Und da ist dann prinzipiell zu unterscheiden zwischen einem mobilen palliativen Einsatz oder so einem stationären. Und bei mir ist es so gewesen, nachdem ich auch hier im Hause arbeite, als Studienkoordinatorin auf der Hämatologie, war es für mich naheliegend, mal hier zu fragen, ob ich denn hier im Haus das Praktikum machen könnte. Und damals war das noch unter der Christiane Tschapp, die als das Ehrenamt hier etabliert hat.
Das war unsere ehemalige, müssen wir dazu sagen, Seelsorgerin, die mittlerweile pensioniert ist, wenn man das überhaupt so sagen kann, weil sie das eigentlich freiwillig gemacht hat. Ganz liebe Grüße an die Christiane. Also wir haben alle sehr viel von ihr gelernt und sie bleibt unvergessen.
Stimmt, kann ich mich anschließen. Und die Christiane hat dann gemeint, naja, eigentlich sind sie schon voll, aber nehmen sie mich halt. Und ich finde dieses, und ich bin sehr dankbar dafür, weil ich finde, gerade in diesem Praktikum stellt man eigentlich fest, ist man von der Persönlichkeit oder von der Charakter her dazu geeignet und in der Lage, wirklich kranke, sterbenskranke Menschen zu betreuen. Es geht ja nicht nur um die Kranken, es geht ja auch um die Angehörigen. Also ob man auch diese Spannung innerhalb der Familien oder Angehörigen aushalten kann. Also es ist ein weites Feld und deswegen ist dieses Praktikum so wichtig, dass man eben für sich selbst herausfindet, kann man, will man in diesem Bereich wirklich tätig werden.
Und die Ausbildung dient ja auch dazu, dass man die sogenannten verletzten Helfer ein bisschen bei der Türe draußen hält, weil es schon immer wieder Menschen gibt, die halt sagen, ich habe selber sowas Schlimmes erlebt und ich möchte es jetzt besser für andere machen und die das noch gar nicht aufgearbeitet haben. Also ich glaube, dass es sehr wichtig ist, da auch eine entsprechende Vorbereitung zu haben, weil grau ist alle Theorie, wie wir wissen. Was ich dich noch fragen wollte, was kostet denn diese Ausbildung? Weißt du das? Wenn du es nicht weißt, werden wir es gerne recherchieren.
Sie hat, glaube ich, damals so um die 650 Euro gekostet, aber ich weiß, dass sie teurer geworden ist und ich glaube, sie kostet jetzt 840, 900 Euro. Und es gab zu meiner Zeit noch...
Also eine Handtasche. Aber nicht bei mir.
Ja, und ich weiß, es gab damals... Das wurde aber jetzt eingestellt von der ersten Bank, eine Rückerstattung. Wenn man dann tätig ist, konnte man dann Ansuchen stellen, über die Einrichtung, über Dachverband Hospiz oder so. Aber ich glaube, das ist jetzt eingestellt worden. Ja, ich bin aktuell nicht informiert.
Aber es ist leistbar.
Es ist leistbar.
Das ist, natürlich ist das ein bisschen Geld, aber ich denke, wenn man das wirklich möchte, wird man das irgendwie auftreiben. Und sag Uschi, du hast natürlich, wie wir hören können, jetzt nicht so den klassischen österreichischen Dialekt. Jetzt musst du uns bitte noch ein bisschen erzählen, wo kommst du denn eigentlich her?
Ja, eigentlich her. Ich bin aufgewachsen in Deutschland, also in Mittelfranken. Habe lang in München und im Münchner Raum gelebt. Also
bitte, wo ist Mittelfranken? Entschuldige, außer Nürnberg. Die Lea weiß das.
Um die Gegend um Nürnberg herum. Um Nürnberg herum. Und habe lange dann aber in München gelebt, und bin aber nach dem Abitur in Deutschland nach Innsbruck und habe in Innsbruck sowohl Fremdverkehrskolleg gemacht, das ist so eine Art Hotelfachschule, und BWL studiert. Also dann bin ich schon etwas österreichisiert worden, wenn man das von Tirol aus sagen kann mit den Wienern. Aber immerhin, aber sozusagen meine große Liebe ist auch da in Tirol. Ja.
Und das heißt, das erste Mal von Palliativcare gehört hast du dann 2017 oder war das schon davor? Hast du davor schon Kontakt gehabt mit dem Palliativbereich?
Ja. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, also bewusst war es 2017, wie ich auch in so einer Einrichtung war. Aber ich war 17 oder 18, da hat mir meine Patentante mal ein Buch von der Kübler-Ross geschenkt, weil sie damals im Frankfurter Raum so eine Palliativgruppe gegründet hat. Und ich weiß nur, dass ich das so ein bisschen durchgeblättert habe und dachte, aha, okay, und wieder in die Ecke gestellt habe.
Mit 18 vielleicht auch, nicht unbedingt das Alter, wo du die Kübler-Ross jetzt verschlingst, muss man auch dazu sagen. Ja.
Aber insofern, weil ich darüber nachgedacht habe, dachte, na, da war schon so ein erster vielleicht Funke gesät.
Aber auch wir sehen ja alle immer unsere Samen und hoffen, dass sie irgendwann einmal sprießen.
Ja, aber es ist auch so schön, die Mischung, die du beschreibst, dass du auf der Hämatologie tätig bist und ganz einen anderen Hintergrund hast. Also ich glaube, was ja die ehrenamtlichen Mitarbeitenden auch ausmacht, ist, dass die völlig unterschiedliche Backgrounds haben oder auch in unserem Team ganz unterschiedliche Berufe. Und die Berufe müssen ja auch gar nichts mit Medizin zu tun haben.
Es ist ja so, dass eben wir sind ein Ehrenamtsteam von 6 Festen und 2, 3 Praktikanten. Und es ist ja das Schöne bei uns Ehrenamtlichen, dass wir eben so unterschiedlich sind. Wir sind unterschiedlich von unserer Herkunft. Also wir sind 2 Deutsche sind da, dann sind Vorarlberger, Burgenländerin, Wienerin. Also wir sind breit gestreut und auch von unserer ganzen Art her. Und nachdem wir es anbieten, einmal pro, also dass jeder von uns geht, hat so seinen Wochentag, wo er so 2-3 Stunden, je nachdem, auf der Station verbringt. Und das ist ein unglaubliches Chance und ein Schatz eigentlich für die Patienten, Patientinnen, dass sie sich den, die ehrenamtlich heraussuchen kann, mit dem er am besten harmoniert und wo es der beste Fit ist. Und das finde ich eigentlich großartig, weil wir eben wirklich sehr unterschiedlich sind und auch ganz unterschiedliche Herangehensweisen haben.
Und wie tauscht ihr euch denn aus untereinander? Also du hast vorher kurz in der Vorbesprechung erwähnt, dass ihr alle 6 Wochen eine Supervision habt, aber habt ihr auch so eine Art, eine Gruppe, WhatsApp-Gruppe, weiß ich nicht, wo ihr austauscht, ich mache jetzt den und den oder...
Ja, das ist so ein Schwachpunkt. Also wir haben eine Supervision, die ist sehr wichtig, weil wir da auch generell uns austauschen über Probleme, die in den letzten Wochen aufgetreten sind. Weil manchmal wird man doch mit einem Krankheitsbild oder mit irgendwas konfrontiert, was es gut ist, in der Gruppe zu besprechen und mit der Supervisorin. Das ist ganz wichtig. Wir haben, also wie wir uns sonst austauschen, ist, wir haben eine WhatsApp-Gruppe. Also wir haben erstens einen Google-Kalender, wo jeder seine Termine reinschaut.
Warum habt ihr WhatsApp und nicht Signal, muss man jetzt fragen. Nein, ist nur ein Scherz.
Es hat sich so ergeben. Ja, wenn, dann müsste man Rema nehmen. Das ist wahrscheinlich das Sicherste.
Finde ich noch gar nicht.
Ja. Aber, also gut, wir haben unsere WhatsApp-Gruppe. Und es ist schon so, dass wir dann reinschreiben, also wenn man eine Erfahrung gemacht hat, Patient auf Zimmer sowieso hat Redebedarf. Mhm. Oder der ist zum Beispiel ein Raucher oder eine Raucherin und die freut sich, wenn man mit ihr vors Haus geht, vor die Tür geht und ins Freie geht.
Man muss dazu sagen, vor die Tür ist bei uns ganz schön weit, weil wir sind im 17. Stockwerk und man muss auf Ebene 5 oder aufs Dach, das geht aber momentan nicht, auf Ebene 13 und das ist ja generell irgendwie so halb verboten immer schon gewesen. Also es ist schon ganz schön weit, auch rauszukommen vor die Türe.
Und also wir tauschen uns über die WhatsApp-Gruppe aus und wenn wirklich ganz dringend irgendwelche Probleme aufgetreten sind, dann tauschen wir es auch telefonisch aus. Aber so, nachdem ich die Koordinatorin bin, habe ich da schon noch was, an dem ich arbeiten kann für die Gruppe.
Und du gehst aber auch als Koordinatorin selbst zu den Patienten. Also du bist jetzt nicht nur Koordinatorin.
Also mein Tag ist momentan der Dienstag. Also ich bin in der Regel am Dienstag so, je nachdem wie ich es schaffe, 2 Uhr, 3 Uhr bis 2-3 Stunden. Mhm. Eben wie es Bedarf ist. Manchmal ist Bedarf und es ist gerade, dann sind es auch 4 Stunden. Aber länger als 4 Stunden ist es eigentlich nicht.
Was machst du so, wie kann man sich das vorstellen? Also wenn du zu den Menschen hingehst, natürlich, man redet mit den Leuten, ganz klar, aber gibt es auch so klassische Tätigkeiten, dass du zum Beispiel sagst, ich kaufe eine Zeitung oder ich kaufe irgendwie was zu essen, zu trinken ein, kannst du da vielleicht ein bisschen erzählen?
Ja, also prinzipiell ist es so, wenn ich auf die Station komme oder wenn wir alle auf die Station kommen, holen wir uns den Zettel von der Pflege, damit wir wissen, welche Person in welchem Zimmer liegt. Und wir kriegen die erste Information oder wir fragen die Information von der Pflege ab. Wo ist es gerade wichtig, dass wir hingehen? Wer kriegt keinen Besuch? Wer ist allein? Oder zu wem sollen wir bitte nicht ins Zimmer, weil irgendwas, weil warum auch immer. Und das ist schon mal die erste Information. Und dann gehe ich ins Zimmer hinein und sage, grüß Gott, darf ich mich vorstellen? Ich bin die Uschi von den Ehrenamtlichen. Ich bin für Sie da, was immer auch Sie möchten. Zum Reden, Sachen besorgen, spielen, Buch vorlesen oder auch schweigen. Also das Schweigen können ist auch nicht, gehört auch dazu. Aber oft ist es so, dass wir mit den Patienten dann, also wenn wir nicht reden, dass wir vielleicht mit ihnen mit dem Rollator oder mit dem Rollstuhl auch ein bisschen spazieren gehen, dass sie, wenn sie das möchten, dass sie rauskommen. Und vielleicht gerade bei so einem schönen Wetter oder wenn der Herbst so schön ist, dass man wirklich vor die Tür geht und die einfach noch andere Eindrücke bekommen. Mal raus aus ihren 4 Wänden oder ihren 4 Zimmerwänden.
Und was kann so herausfordernd sein? Oder was fällt dir irgendeine Situation ein, die für dich sehr herausfordernd war in deiner ehrenamtlichen Tätigkeit bisher?
Also herausfordernd sind immer Patienten, die vielleicht aufgrund ihrer Krankheit entstellt sind oder die auch aufgrund des Fortschritts der Erkrankung vielleicht riechen. Da, also das ist, es ist immer so eine Überwindung. Und dann aber ist es wirklich nur eine Überwindung, wenn man sich darauf eingestellt hat, dann geht's auch. Also dann kann man auch den Menschen hinter der Krankheit sehen, ja, oder hinter der Entstellung oder Versehrtheit. Aber das ist schon manchmal schon eine Herausforderung. Und eine andere Herausforderung ist oder war bei mir, das mache ich nicht wieder, das Abgrenzen. Also ich hatte einen Patienten oder gab einen Patienten, der hat gemeint, ja, als Ehrenamtliche sind wir so die Diener. Und er sagt, bitte Wäsche waschen und es wird gemacht. Und nachdem ich mich in Erfahrung gebracht habe, dass man hier im Haus, im AKH, keine Patientenwäsche gewaschen werden kann, habe ich mich halt erbarmt und habe gesagt, ich wasche ihm seine Wäsche.
Das bei dir zu Hause sozusagen.
Bei mir zu Hause. Und das habe ich, wie ich schon mit dem Sackerl durch die Tür gegangen bin, habe ich schon gemerkt, oh, das war ein Fehler. Also einfach, weil ich da diese Dinge vermischt habe. Die Arbeit hier.
Das ist mein Italien, gell?
Ja, die Arbeit hier und, ja, und dann eben, ja, mein Zuhause. Und da habe ich mir gesagt, das mache ich nie wieder. Also da, aber das musste ich auch lernen. Wo grenze ich mich ab? Und ich glaube, da geht es vielen anderen auch so, dass sie irgendwelche Sachen aus einer menschlichen Nettigkeit heraus machen und dann merken, ups, da bin ich jetzt zu weit gegangen.
Oder ja, weil manchmal selber. Die Menschen selber auch vielleicht so ein bisschen entgrenzt sind durch ihre Situation und vielleicht manche auch denken, sie haben gar nichts mehr zu verlieren und dann auch versuchen, gewisse Dinge einzufordern. Wie geht's dir denn so mit den An- und Zugehörigen, also mit dem Umfeld der jeweiligen Menschen, die du betreust?
Also das ist ganz wichtig, dass man auch auf die achtet und ist ein Paar auf der Station, wo die Frau sehr präsent ist. Und ich habe zu ihr gesagt, sie darf ruhig das Zimmer mal verlassen und uns einen Kaffee holen gehen oder einfach auch eine Stunde weg sein. Ich passe auf ihren Mann auf. Und da so den gerade den Angehörigen und Zugehörigen zu erklären, sie müssen nicht dauernd beim Bett sitzen und drüber wachen, was ich verstehe, dass das sein möchte, aber dass sie auch ein bisschen Raum lassen und dass sie auch für sich selber sorgen. Also ich habe dann der Frau gesagt, bitte, Sie müssen auch auf sich selbst schauen. Schlafen Sie denn ausreichend? Essen Sie noch für sich? Kümmern Sie sich oder wer kümmert sich denn auch um Sie? Also das ist schon ganz wichtig, dass man auch den Angehörigen erstens mitteilt, wir sind auch für Sie da und Ihre Sorgen und Nöte. Wenn Sie Fragen haben, soweit wir das als Ehrenamtliche beantworten können, wenn jetzt eben der Patient unruhig wird, mehr atmet, ja, also dass man ihnen da ein bisschen Ängste nimmt, aber ihnen auch Raum gibt oder ihnen auch vermittelt, den Angehörigen, dass sie dem Patienten unter Umständen Raum lassen müssen. Und wir teilen den Angehörigen auch mit, dass wir auch danach für sie da sind, also für die Trauer. Es gibt, seit einiger Zeit haben wir das wieder reaktiviert, die Ingrid Gehringer, unsere Sterbeamme, wir haben einen Erinnerungstag etabliert, einmal im Monat, wo wir die Angehörigen einladen, dass sie kommen und nochmal reden. Wie war der Prozess? Wie geht's ihnen jetzt danach? 4 Wochen, 6 Wochen, 8 Wochen oder auch immer. Wie geht's ihnen jetzt? Und dass man sich gemeinsam erinnert an den verstorbenen Patienten, die Patientin und einfach das würdigt, aber sie sehr ernst nimmt in diesem Trauerprozess.
Ist es dir oder euch schon einmal passiert, dass jemand gesagt hat, ich hätte so gern, dass sie dabei sind, wenn ich sterbe?
Mir persönlich nicht, aber ich weiß, bei uns im Team sind 2 von unseren Ehrenamtlichen, die sind sehr haptisch. Also die greifen den Patienten an, die streicheln den Patienten, die drücken auch den Patienten, also die haben da eine besondere Gabe, dem Menschen auch sehr nahe sein zu können. Also immer solange es das Patient halt auch möchte, selbstverständlich, ja. Und da weiß ich, dass die schon gebeten worden sind, bitte bleiben Sie bis zum Schluss.
Weil das natürlich auch herausfordernd sein kann, dann Tag und Nacht bei jemandem zu sein. Manchmal entsteht ja eine Beziehung über das Ehrenamt hinaus, wo man einfach das Gefühl hat, man entwickelt vielleicht eine Art Freundschaft zu jemandem oder eine innigere Beziehung. Und das stelle ich mir auch herausfordernd vor, weil diese Menschen ja in anderen Berufen tätig sind und nicht einfach so sagen können, okay, ich bleibe jetzt einfach Tag und Nacht bei Ihnen.
Das stimmt. Also es gibt auch die Möglichkeit der Sitzwache. Das bieten wir prinzipiell an, aber sind oder werden sehr, sehr selten danach gefragt oder angefordert. Aber weil du gesagt hast, wegen der besonderen Beziehung, also einer von uns Ehrenamtlichen, die hat von dem Patienten Dinge erfahren, die wusste sonst niemand. Da gab es irgendeinen besonderen Moment, da hat er sich öffnen können. Und da ist eine ganz innige Beziehung entstanden. Ja? Und das ist auch sozusagen das Schöne an dem Ehrenamt, dass wir Dinge von Patienten erfahren, die sie uns anvertrauen. Und wo wir auch irgendwie, also wo ich mich auf jeden Fall sehr bereichert fühle und ich glaube auch alle anderen im Ehrenamt. Also es ist ein Geben und ein Nehmen. Also das ist eigentlich das Schöne, was da so zurückkommt.
Das ist sehr schön ausgedrückt, finde ich, nämlich auch mit dem Geben und Nehmen. Es ist ja nie eine unidirektionale Beziehung, weil das werden wir, glaube ich, alle oft gefragt, du wahrscheinlich auch. Ja, was hast du für einen an der Waffel, dass du dich da dem Palliativbereich sozusagen zuwendest? Das ist ja so traurig und das ist ja so aussichtslos, insbesondere wo du ja sonst in einem Feld arbeitest, wo es sehr viele Linien sehr lange gibt. Und die Antwort darauf ist, glaube ich, von uns allen immer wieder, dass so viel zurückkommt. Oder wie würdest du darauf antworten, auf diese klassische, oje, Palliativ, Partykiller?
Ja, was heißt Partykiller? Die meisten sagen, was, das kannst du, das würde ich mir nie zutrauen. Das ist ja toll, dass du das machst. Also es kommt sehr viel Positives zurück, auch von den Patienten, wenn man reinkommt. Was, sie machen das toll, gut, dass es sie gibt. Also es kommt sehr viel Positives. Und gerade so im Freundeskreis, die sagen, was, du machst das? Sag ich, ja, es ist, ich habe für mich festgestellt, es ist nicht schlimm. Es ist zwar traurig und manche Prozesse ziehen sich auch lang hin und sind wirklich teilweise schwer zum Aushalten, aber ich für mich kann das gut verarbeiten. Also es ist immer traurig, ein Abschied ist immer traurig und wenn jemand gehen muss, aber es ist nicht schlimm.
Und hast du für dich da irgendeine Art Selbstfürsorge-Ritual oder irgendeine Strategie gefunden, wie du, wenn dich was sehr belastet, was du erlebst, wie du es loslässt?
Also wie lasse ich es los? Einerseits, wenn ich hier aus dem Haus gehe, hatte ich immer das Ritual, dass ich mir so eine Murmel, also so ein Rosenquarz in der Hosentasche hatte. Dann war das immer so ganz bewusst hier sein und dann wieder zu Hause sein, war das weg oder die Hände waschen. Ansonsten gehe ich gerne in die Natur. Ich gehe raus und gerade wenn es so schöner Herbst ist, also in frische Luft. Und ich genieße das Leben. Also ich habe einen Hund, also wir gehen mit dem Hund raus. Oder ich gehe auch sehr gerne ins Konzerte. Also die Musik ist was, wo ich abschalten kann. Wo ich irgendwie in andere Sphären komme und eigentlich mich am Leben freue, dass es so vielfältig ist und ich kann das eigentlich dann schon ganz gut, ich nenne es jetzt mal verdauen. Oder ich rede, wie gesagt, mit dem Team drüber oder mit anderen Freundinnen neutral, wenn es mich wirklich sehr beschäftigt hat. Aber eigentlich ist es eher, dass ich im Team dann das auch bespreche.
Hast du selber, das ist immer so ein bisschen die Gretchenfrage, eine Patientenverfügung und oder Vorsorgevollmacht?
Also die liegt schon mindestens seit 5 Jahren bei mir auf meinem Schreibtisch, weil meine liebe Rechtsanwältin, Steuerberaterin mal gemeint hat, das wäre ganz sinnvoll. Ich habe es auch
gute Rechtsanwältin.
Ja, das ist so eine Kombi-Person, das ist sehr praktisch. Und es liegt rum, aber es ist noch nicht vollzogen.
Und weil wir immer nach Definitionen suchen, was bedeutet für dich Palliative Care? Hast du da für dich eine Definition gefunden?
Ja, Palliative Care ist für mich wirklich so diese Sorge, Umsorgen für Patienten, für Angehörige, die mit dieser aussichtslosen Diagnose konfrontiert werden oder worden sind, dass sie eben nicht mehr kurativ, nicht mehr geheilt werden können, sondern dass sie sich eigentlich mit dem Lebensende auseinandersetzen müssen. Und da finde ich es wichtig in diesem Palliative Care, dass es eben viele Menschen gibt, die sich um solche Menschen also deren Sorgen annehmen und drum sorgen. Also. Und hier im Haus, finde ich, ist das Angebot extrem gut.
Und wenn wir dich jetzt als Patientin bei uns hätten, dann würden wir dir ja Beginn, damit wir dich kennenlernen, immer gerne diese Chochinov-Frage stellen. Also was müssten wir von dir als Patientin wissen, um dich bestmöglich betreuen zu können?
Als Mensch noch viel mehr, gell, als Patientin.
Ja, als Mensch. Ja, also ich möchte eigentlich so weit oder so lang wie möglich selbstbestimmt sein. Also ich möchte schon wissen, was passiert, und möglichst lang selbstbestimmt sein. Und ich möchte eigentlich ein schönes Zimmer haben. Also ich möchte am liebsten mir das Zimmer schön einrichten. Also bunt soll es sein. Bunt und fröhlich.
Mit Kamin oder ohne Kamin?
Ich glaube, nein, ich brauche keinen Kamin.
Und wenn du jetzt so an Sterben und Tod denkst, was löst das so allgemein bei dir aus? Oder ist es tagesabhängig, unterschiedlich?
Also nachdem ich momentan nicht mit irgendeinem direkten Angehörigen, mit irgendeinem Tod konfrontiert bin oder war, ist es so weit weg. Mhm. Ja? Weil das Sterben der Patienten hier ist ein anderes Sterben, als wenn ich jetzt an mich selber oder an mein Umfeld denke. Also prinzipiell behaupte ich immer, dass ich keine Angst vorm Tod habe oder keine Angst vorm Tod. Mhm. Vom Sterben weiß ich es nicht so richtig. Ja? Aber ob es dann wirklich so ist, wenn ich selber in der Lage bin, weiß ich nicht.
Und gibt es Eigenschaften, wo du sagen würdest, was jetzt die ehrenamtlichen Mitarbeiter auf einer Palliativstation oder im Palliativ- und Hospizbereich betrifft, wo du sagen würdest, das sind wichtige Voraussetzungen oder das sollte man mitbringen, um das machen zu können?
Also ich finde es am wichtigsten, dass man den Menschen mag. Also die Ehrenamtlichen sollen offen, vorurteilsfrei auf die Personen zugehen können und eigentlich schon eine große Liebe gegenüber den Menschen mitbringen. Das finde ich jetzt mal für mich finde ich die wichtigste Voraussetzung. Und die zweite ist, dass man zuhören kann und den Patienten, den Menschen, der einem davor ist, eigentlich vorurteilsfrei annimmt. Und schaut, wer sitzt mir denn da gegenüber, wer liegt mir denn da gegenüber, und eigentlich sehr offen dem Menschen gegenüber tritt und treten kann. Und dann finde ich, weil es mir naturell liegt, sollte eine gewisse Heiterkeit auch vorhanden sein. Weil man muss auf das Trübe nicht nochmal was Trübes draufsetzen, finde ich.
Und jetzt fällt mir nur gerade ein, wahrscheinlich wegen der Heiterkeit, ist meine persönliche Assoziation zu Heiterkeit, ist ja auch das eine oder andere gute Bier. Hast du da nicht auch einen Hintergrund, dass du aus einer Bierbrauerfamilie kommst?
Irgendwie hat sich das umgesprochen, aber das ist schon lange her, aber das stimmt. Ich komme aus einer Bierbrauerfamilie und ab und zu trinke ich auch gerne ein Bier. Und ich habe hier in Wien im Moorkeller, um Werbung zu machen, den Verschnitt kennengelernt. Das fand ich echt genial.
So, das ist eine Mischung aus verschiedenen Sorten.
Eine Mischung, hell und dunkles Bier. Also als Bierbrauerstochter, sage ich mal, war das für mich ein No-Go. Aber ich muss gestehen, es schmeckt super gut.
Und es ist gleich ums Eck vom Konzerthaus.
Genau,
und
sehr gut.
Auch der Musikverein ist nicht so weit weg. Also passt gut zusammen.
Genau. Ja.
Das passt vielleicht gleich zu unserem Gesellschaftsspiel, dem Proust'schen Fragebogen. Das ist ein Spiel aus dem 19. Jahrhundert von dem französischen Schriftsteller wurde dieser Fragebogen zweimal ausgefüllt, deshalb haben sie ihn dann gleich nach ihm benannt. Und wir trinken auch gern Bier, aber wir stellen auch gerne Fragen aus diesem Fragebogen. Das heißt, wir stellen dir jetzt eine Frage oder mehrere Fragen und du darfst einfach spontan antworten, was dir dazu einfällt. Wer ist deine Lieblingskomponistin?
Also ich muss gestehen, im Laufe der Zeit hat sich das gewandelt, aber je älter ich werde, desto mehr schätze ich Bach, Johann Sebastian Bach, weil der in seiner, in Anführungszeichen, Einfachheit eine extreme Komplexität hat. Und deswegen, das verstehe ich jetzt eigentlich erst mit zunehmendem Alter.
Dein Lieblingsvogel?
Ich glaube an Spatz.
Und deine Lieblingsfarbe?
Blau.
Hast du einen Hauptcharakterzug?
Ich würde sagen, diese Fröhlichkeit. Prinzipiell ein sonniges Gemüt.
Und was ist dein Traum vom Glück?
Das ist eine große Frage. Traum vom Glück. Die Menschen ihre Neid und Missgunst beiseite legen könnten, um damit einfach Frieden herrschen könnte.
Gibt es eine Eigenschaft, ich glaube, das haben wir noch nie gefragt, Lea, die du bei einem Mann am meisten schätzt?
Aufrichtigkeit.
Und bei einer Frau?
Auch.
Auch.
Und welche geschichtlichen Gestalten oder Gestalt verabscheust du am meisten?
Schwierige Frage. Ich würde sagen, alle Personen oder alle Diktatoren, die Menschenrechte missachten.
Was ist für dich das vollkommene irdische Glück?
So eine schwierige Frage, habe ich versucht gerade zu beantworten, aber das vollkommene irdische Glück, dass ich, wenn ich es an mich selber denke, ich mit mir im Reinen bin. Dass das Glück ist für mich was Rundes. So ohne Anfang, ohne Ende, irgendwie in sich stimmig.
Und hast du so ein Lebensmotto oder ein Motto?
Eigentlich nicht.
Die Frage, die wir natürlich im Rahmen des Palliativ-Podcasts immer wieder stellen, die wahrscheinlich für alle eine große Herausforderung ist, wie möchtest du selbst sterben?
Also ich selbst möchte friedlich an Altersschwäche im Alter von 94 zu Hause einschlafen.
94 oder 94?
94.
Ja, du hast das ganz genau
das
definiert.
Das habe ich für mich definiert. Das Schicksal wird mich dann eines Besseren belehren oder auch nicht, aber habe ich so programmiert.
Papa sagt auch immer, er wird mit 256 versterben.
Das ist sehr weit gefasst, aber warum nicht?
Sollen wir schon zum Ende kommen? Oder hast du noch eine Frage, Eva? Irgendeine, die wir noch nie gestellt haben. Heute haben wir eh schon viele unterschiedliche.
Dein größter Fehler?
Mein größter Fehler? Ja, das ist mein unaufgeräumter Schreibtisch. Meine Prokrastination.
Dann werden wir jetzt vielleicht noch die wichtigsten drei Palliativ-Care-Aspekte aus deiner Sicht. Was ist so, wenn du irgendwem das erzählen müsstest oder was vielleicht auch zusammenfassend, was sind die wichtigsten?
Wie ich eigentlich vorher schon gesagt habe, also wichtig ist das Dasein, also eine Präsenz dem Patienten gegenüber, einfach da sein und unvoreingenommen da sein können, sowohl im Dialog, also im Reden, wie auch im Schweigen.
Hast du einen Wunsch vielleicht in Bezug auf Palliative Care, in Bezug zum Ehrenamt? Du darfst dir alles wünschen.
In Bezug aufs Ehrenamt, ich finde es toll, wenn Menschen, die sagen, oh Gott, das traue ich mich nie zu, wenn sie es einfach mal probieren. Wenn sie vielleicht eine Ausbildung machen und es einfach mal probieren. Man muss auch vielleicht, oder und man muss ja nicht gleich eine ganze Ausbildung machen, man kann ja einfach mal auch mal mitgehen vielleicht, um zu schauen, um da auch Ängste abzubauen. Wird einfach, also ich freue mich über jeden, der das Ehrenamt ausübt und kann nur ermutigen, das auszuprobieren. Und wir können nicht genug Ehrenamtliche haben in diesem Bereich. Also es ganz wird sehr viel gebraucht.
Du weißt nicht, was jetzt auf dich zukommt nach diesem Podcast, wie viele Anfragen du jetzt bekommst.
Nicht nur die Ehrenamtlichen hier, es braucht Ehrenamtbegleitung in mobilen Teams. Und es gibt nicht nur das AKH, es gibt viele andere Einrichtungen, die auch Ehrenamtliche benötigen.
Vielen, vielen Dank, liebe Uschi, dass du bei uns zu Gast warst.
Ja, danke. Es war sehr, sehr schön, Einblicke zu bekommen und mit dir zu sprechen.
Danke, dass ich da sein durfte. Gerne.
Vielen Dank. Danke auch fürs Zuhören. Wir freuen uns wie immer über Fragen und Anregungen. Schreibt uns gerne unter hochpalliativ@meduniwien.ac.at und folgt uns auch gerne auf Instagram unter hochpalliativ. Danke. Tschüss, Baba.